Wir wollen heute über DİTİB sprechen, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., der in Deutschland zahlreiche Moscheegemeinden angeschlossen sind. DİTİB hatte in der letzten Zeit wohl unerwünschte öffentliche Aufmerksamkeit. Der Vorwurf steht im Raum, dass Imame, also Geistliche des DİTİB, für den türkischen Geheimdienst gespitzelt haben sollen. Am Dienstag, dem 7. Februar, machte die kurdische Studierendenorganisation Yerike eine Veranstaltung zum Thema, auf der Kollege Botan sprach. Herr Botan dürfen wir heute als unseren Interviewgast begrüßen. Guten Tag, Herr Botan.
Hallo.
Herr Botan, bevor wir auf die Spitzelvorwürfe gegen DİTİB zu sprechen kommen, lassen Sie uns zunächst über das Verhältnis von DİTİB zur türkischen Religionsbehörde Diyanet reden. Zunächst einmal, was können Sie uns über diese Religionsbehörde in der Türkei namens Diyanet sagen?
Vielleicht ein historischer Abriss. Also die Diyanet wurde 1924 gegründet, sprich ein Jahr nach der Gründung der Türkischen Republik. Und zwar dient es dazu, dass man für die Religion eine Monopolstellung innerhalb des Staates innehat. Also sprich, der türkische Staat vertritt den sunnitischen, hanefitischen Zweig des Islams. Innerhalb des Islams gibt es 4 Rechtsschulen und die hanefitische ist eine Rechtsschule davon. Genau, und die türkische Regierung vertritt die sunnitische hanefitische Rechtsschule. Genau, und das ist die offizielle türkische Religionsbehörde und das Sunnitentum ist die offizielle Religion der Türkei. Also sprich, alle anderen Religionen werden gar nicht beachtet bzw. diskriminiert, marginalisiert.
Diese Religionsbehörde, Diyanet, ist, wenn ich das aus Ihrem Vortrag richtig herausgehört habe, unter Erdogan ordentlich personell und finanziell aufgestockt worden?
Klar, also genau, vor allem das sieht man auch an den Zahlen, Daten und Fakten. Zum Beispiel für dieses Jahr hat die Diyanet ein Budget von knapp 2 Milliarden Euro und diese Zahlen haben sich seit 2008 verdoppelt. Also das zeigt auch nochmal, wie die AKP unter Erdogan versucht extrem seine Einflusssphären auch durch diese Institution zu erweitern und zu verfestigen. Genau, und Diyanet hat zum Beispiel auch mehr Mitarbeiter als wie zum Beispiel das Innen- und Außenministerium zusammen. Also das zeigt auch, dass irgendwie die innere Sicherheit anscheinend nicht wichtiger ist als wie diese Ideologiezentren der AKP.
Also Religion nimmt unter der AKP heute eine viel stärkere Rolle ein als unter den kemalistischen Regierungen zuvor?
Klar, also das ist die Ideologie der AKP, die hier klar vertreten wird und halt, wie gesagt, durch diese Institution nochmal versucht wird, innerhalb der Gesellschaft die eigene Stimmwählerschaft zu verfestigen.
In welchem Verhältnis steht nun DİTİB zur türkischen Religionsbehörde Diyanet?
Die DİTİB ist der Dachverband der türkisch-islamischen Moscheen hier in Deutschland. Sie hat ungefähr 1000 Moscheen hier in Deutschland. Ihr Hauptsitz ist in Köln und da wurde auch in den letzten Jahren dieser prächtige Neubau vollendet, der auch Millionen von Geldern verschlungen hat. Und auch da wird nochmal klar, dass ein deutsch-türkischer Verein hier gar nicht diese Millionensummen stemmen kann. Und auch hier deutlich wird, dass klare Verbindungen es zu Diyanet gibt. Und auch wenn man die Satzung der DİTİB guckt, sieht man auch ganz klar, dass die DİTİB der Diyanet unterstellt ist und dass der Vorsitzende der Diyanet, also der Präsident der Diyanet, der auch gleichzeitig Vorsitzender des Beirats des Diyanets ist, der DİTİB ist. Und dieser Beirat ist der mächtigste Organ innerhalb der DİTİB und hat eigentlich so gut wie das Sagen innerhalb dieser Strukturen. Sprich, der türkische Staat unter Erdogan kann durch die Diyanet auch hier ihre Macht weiter ausbauen und festigen.
Ist es richtig, dass die Imame, die bei DİTİB wirken, also in den Moscheen wirken, dass die allesamt aus der Türkei kommen und von der Diyanet eigentlich geschickt wird, also von der Religionsbehörde geschickt werden nach Deutschland?
Genau, diese Imame, das sind Staatsbedienstete, türkische Staatsbedienstete, die von der Türkei aus entsandt werden. Mhm. Diese müssen vorab ein Studium abgelegt haben und auch Berufserfahrung vorlegen, damit sie überhaupt in Europa tätig werden können. Und diese werden dann befristet nach Europa entsandt und hier in Deutschland haben diese Imame 2- bzw. 5-jährige Staatsverträge. Genau, und diese werden dann nach Deutschland entsandt. Ich glaube, das sind circa 970 Imame, die derzeit hier in Deutschland wirken können bzw. dürfen. Und nur circa 60 Imame sind hier in Deutschland aufgewachsen und können daher die deutsche Sprache. Also die ganzen Freitagsgebete oder auch alles drum und dran findet durch türkische Sprache statt. Also sprich, Deutsch findet gar nicht statt. Also ist es hier bestmöglich die Möglichkeit vorhanden, politische Einflussnahme hier innerhalb Deutschlands vorzunehmen, ohne dass es vielleicht auch nach außen dringen könnte, weil halt das meist auf Türkisch gepredigt wird.
Politische Einflussnahme im Sinne Erdogans oder was meinen Sie damit?
Genau, also hier geht es ganz klar um die Ideologie der AKP unter Erdogan, die auch durch diese Diyanet und hier die DİTİB politisch instrumentalisiert wird.
Wie viel türkisch-muslimische Gläubige in Deutschland erreicht DİTİB denn über ihre Moscheen eigentlich?
Also nach Selbstausgabe ist die DİTİB der größte Islamverband hier in Deutschland und vertritt nach eigener Angabe ca. 70% der Muslimen und Musliminnen hier in Deutschland. Aber diese Zahlen sind, glaube ich, entsprechend nicht der Realität, sondern die Mitgliederzahlen befinden sich oder belaufen sich, glaube ich, zwischen 100.000 und 150.000. Also die der DİTİB angehören. Aber darüber hinaus dürfte die Einflusssphäre innerhalb der türkischen Community weit hinausgehen. Also dass der propagierte Islam hier eine weite Einflusssphäre hier hat. Genau.
Imane, wenn wir das jetzt mal auf das Christentum übertragen wollten, sind also islamische Rechtsgelehrte. Vielleicht ein Stück weit zu vergleichen mit Priestern im Christentum. Wie ist das denn eigentlich? Also wenn jetzt Menschen, die ja in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, die auch in Deutschland aufgewachsen sind, und dann kommen jetzt also Geistliche aus der Türkei, die womöglich noch nicht mal Deutsch sprechen können, ja, können die denn über die Lebenswirklichkeit dieser Menschen, die da in die Moscheen gehen, können die da überhaupt etwas drüber sagen oder ist denen diese Lebenswirklichkeit dieser Gläubigen nicht total fremd eigentlich?
Also im Endeffekt ist es ja für die Imame ein Arbeitsvertrag, den sie zu erfüllen haben. Und sich dem überhaupt widersetzen zu wollen, ist so gut wie unmöglich, weil das einer Kündigung gleichkommen würde, weil sie ja dem türkischen Staat unterstellt sind. Und ich glaube, es ist auch so gut wie unmöglich, dass sie sich in die Lebensrealitäten hier hineinversetzen können. Genau, weil wie gesagt, diese befristeten Verträge es eigentlich unmöglich machen, überhaupt in gesunder Maßen die deutsche Sprache sich anzueignen. Und auch sich die Lebensrealitäten der Menschen hier anzueignen. Aber das zeigt halt auch nochmal die Politik der AKP, die hier ganz klar versucht, durch die DİTİB, durch die Imame halt ihre Einflusssphären hier zu erweitern und hier den Islam für sich politisch zu instrumentalisieren. Also die Imame sind gar nicht dafür hier angedacht, irgendwie zum Beispiel über die religiösen Predigten hinaus irgendwie soziale Probleme oder dergleichen lösen zu wollen. Sondern es geht hier ganz klar darum, den politischen Islam hier in Deutschland, in Europa zu verfestigen.
Sie haben das jetzt schon mehrfach gesagt, es werden also die Ideen der AKP oder die Ideen Erdogans unter AKP verbreitet. Können Sie uns diese Ideen noch mal näher bringen? Was sind das für Ideen?
Also wenn es um den politischen Islam geht, ist es eigentlich die Ideologie der AKP, die hier vertreten wird. Und wenn es um Erdogan geht, kann man ganz klar sagen, was sich auch in den letzten Jahren so herauskristallisiert hat, dass er sich neo-osmanische Ansätze gesetzt hat und dass er damit auch eine tiefe Sehnsucht verbindet. Also dass er, weil früher im Osmanischen Reich der Sultan einerseits der Herrscher über das Reich war, aber auch gleichzeitig der Kalif, also sprich der Oberhaupt über alle Muslime und Musliminnen war. Und diese Sehnsucht hat er sich jetzt auch selbst gestellt, also diese Forderung, dass er die neue Vorreiterrolle im Nahen und Mittleren Osten einnehmen möchte, vor allem auch innerhalb der sunnitischen Achse, also sprich mit den Verbündeten mit Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Hier wird er aber auch auf Probleme stoßen, weil sich, glaube ich, diese arabischen Völker oder Religionsgemeinschaften sich nicht ohne sich Erdogan unterstellen werden. Genau, und aber auch wenn man sich die aus einer Gender-Perspektive sich das Ganze betrachtet, sieht man nochmal, was für eine konservativ-nationalistische Politik da betrieben wird. Zum Beispiel gab es ein Urteil am 13. Juli vom türkischen Verfassungsgericht, was besagte, dass sexuelle Handlungen mit Kindern unter 15 Jahren nicht zwingend als Missbrauch eingestuft werden können. Oder darüber hinaus hatten wir einen Gesetzesentwurf der AKP, der besagt hat, dass die Verurteilung wegen sexuellen Übergriffen gegen Minderjährige aufgehoben werden kann, wenn der Täter sein Opfer denn heiratet. Es heißt noch weiter, die Tat müsse ohne Gewalt, Drohung oder jegliche andere Form von Zwang vonstatten gegangen sein. Also das
sind diese Gesetze Wirklichkeit geworden?
Also bei dem zweiten Gesetzentwurf, der ist nicht durchgekommen, weil es in der Türkei und auch in Nordkurdistan massiv Proteste gab, also dass die Frauenbewegungen hier auf die Straßen gegangen sind und die AKP dazu gezwungen hat, diesen Gesetzentwurf zurückzuziehen. Und darüber, also dann hieß es auch, dass man dieses Gesetzentwurf korrigieren möchte und dann wieder neu einbringen möchte. Und darauf sind wir schon gespannt. Aber wie gesagt, all diese kleinen detaillierten Gesetze bzw. Entwürfe zeigen uns halt, was für eine konservative islamistische Ideologie die AKP vertritt. Weil Erdogan meinte auch vor ein paar Jahren, dass die Gleichheit zwischen Mann und Frau es nie geben könne, weil das sei wieder der Natur. Und er fordert auch immer wieder von den Familien, von den türkischen Familien, dass sie denn mindestens 3 vor ein paar Jahren noch Kinder zeugen sollen. Und mittlerweile hat er schon auf 5 hochgeschraubt. Und dass er auch den türkischen Müttern klar die Mutterrolle zuschreibt. Also, dass sie sich klar dieser Rolle widmen müssen.
Also eine konservativ-reaktionäre Familienpolitik, wie in Deutschland vielleicht die AfD vertreten würde? Sie sprachen eben die neo-osmanischen Träume von Erdogan an. Ich erinnere mich, dass Sie in Ihrem Vortrag gezeigt haben, diesen ja überdimensionierten Palast, den muss man ja wirklich einmal gesehen haben, den sich Erdogan in Ankara hingesetzt hat. Wäre das dann quasi so der symbolische Ausdruck seines Machtwillens und der Machtperspektive der Restaurierung osmanischer Blütenträume, würden Sie das dann da so einordnen?
Ganz klar, also der Palast heißt ja auch Aksaray, also bedeutet auf übersetzt der weiße Palast. Aber wir nennen diesen Palast Kaçaksaray, also der illegale Palast, weil dieser Palast auf einem Gebiet errichtet wurde, wo eigentlich ein Naturschutzgebiet ist, was damals von Atatürk erklärt wurde. Und es gab auch einen Beschluss vom Gericht, dass die Bauarbeiten ruhen müssen und dass nicht weiter gebaut werden darf, weil es sich halt um ein Naturschutzgebiet handelt. Aber Erdogan ist dem nicht nachgekommen und hat auch gesagt, ich erkenne dieses Urteil nicht an, sondern ich werde meine Baupläne durchziehen und diesen Palast errichten. Und das ist auch ganz klar eine Symbolik nach außen hin, dass der neue Sultan von Ankara seine Macht festigen möchte, nicht nur national, sondern auch über die nationalen Grenzen hinweg, weil ja jetzt auch die Türkei in Nordsyrien einmarschiert ist und auch alte Gebietsansprüche stellt, zum Beispiel auch auf griechische Inseln oder dergleichen.
Genau. Und auch im Irak, ne?
Klar, also auch Mosul und Kirkuk, das sind alte Wunden, die da nochmal aufgemacht werden, also das ist ja ein türkisches Trauma, dass man diese Gebiete verloren hat, was man bis dato nicht verkraften konnte. Und Erdogan möchte sich als der neue zweite Atatürk in der Geschichte festschreiben und deswegen plädiert er auch immer wieder auf das Jahr 2023, weil in diesem Jahr die Republik sich zum 100. Mal jährt und er sich dann halt durch diese Politiken sich in die Geschichte verewigen möchte.
Wenn man diesen Palast sieht, das muss doch wahnsinnig Geld gekostet haben.
Also der Palast an sich, der Bau hat 500 Millionen Euro verschlungen und neue Untersuchungen haben auch gegeben, dass die monatlichen Ausgaben sich auf 21 Millionen türkische Täler belaufen und das sind umgerechnet 5 bis 6 Millionen Euro im Monat.
Das ist für ein Land wie die Türkei sehr, sehr viel Geld, oder?
Klar, in Zeiten wie jetzt, wo die Wirtschaft massiv einstürzt, die Tourismusbranche massiv wegbricht, sind das Zahlen, die nicht vertretbar sind.
Zurück nochmal zur DİTİB. Sie haben eben gesagt, dass der DİTİB rund 1000 Moscheen angeschlossen sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie würden Sie es einschätzen? Wie groß ist der Einfluss von DİTİB in Deutschland?
Also der Einfluss ist schon massiv. Also dass Sie selbst schon behaupten können, dass Sie der größte Islamverband hier in Deutschland sind. Sie sind ja auch Teil der Deutsch-Islam-Konferenz hier in Deutschland. Wie erwähnt, sie geben sich als der größte Islamverband hier in Deutschland aus und ich glaube, daher setzen sich auch die Ansprüche, dass sie massiv mitzureden haben hier in Deutschland, vor allem auch in puncto Religionsunterricht. Es gibt einige Bundesländer, in denen die DİTİB den Religionsunterricht mitbestimmen darf, mitgestalten darf, aber im Zuge der letzten Skandale, die jetzt offenkundig wurden, haben einige Bundesländer diese Arbeiten eingestellt bzw. gekündigt. Und in Hessen ist es derzeit so, dass die DİTİB immer noch diesen Religionsunterricht mitgestalten darf, aber eine dreiköpfige Untersuchungskommission eingerichtet wurde, die die aktuellen Skandale und Verbindungen zur Diyanet zur Türkei untersuchen soll und genau, je nach Entschluss dann halt Konsequenzen getroffen werden sollen.
Jetzt mal vor den Spitzelvorwürfen, bevor jetzt die aktuellen Spitzelvorwürfe bekannt geworden sind, hatten da deutsche Behörden keine Schwierigkeit, dass es sich ja bei DİTİB quasi um eine Auslandsorganisation der türkischen Religionsbehörde Diyanet gehandelt hat?
Also das ist im Bundestag der Bundesregierung ganz klar kundig gewesen, dass die DİTİB der Diyanet unterstellt ist.
Ja.
Weil es gibt auch eine wissenschaftliche Dokumentation, ein Forschungsbericht vom Bundestag, der 2015 in Auftrag gegeben wurde, bezüglich islamischen Organisationen hier in Deutschland. Die DİTİB war nur eine Organisation von vielen, die hierbei untersucht wurden. Und da stand auch ganz klar in einem Zitat, dass die Diyanet ganz klar die Steuerungs-, Kontroll- und Leitungsfunktion innerhalb der DİTİB innehat.
Ja.
Und das zeigt halt auch, dass die Bundesregierung auch vor diesen ganzen Skandalen sich bewusst war, um was es sich bei der DİTİB handelt.
Aber da hatte der deutsche Staat keine Probleme mit?
Nee, also ganz bewusst nicht. Also es gibt ja auch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Und ich glaube, im Zuge dessen muss auch die Bundesregierung einige Zugeständnisse machen.
Kommen wir mal auf diese Spitzelvorwürfe nochmal zu sprechen. Was genau wird DİTİB jetzt eigentlich vorgeworfen in diesem Zusammenhang?
Und zwar wird der DİTİB vorgeworfen, dass einige Imame, die der DİTİB angehören, beziehungsweise in den DİTİB-Moscheen predigen, Menschen bespitzelt haben sollen, die halt diese Moscheen besuchen. Mhm. Und das sind Menschen, die bezichtigt werden, Anhänger von Fethullah Gülen zu sein. Vielleicht hier nochmal ein kurzer Exkurs. Also Fethullah Gülen ist ja der Anführer der Hizmet-Bewegung und er wird ja damit beschuldigt, der Drahtzieher des Putsches zu sein im vergangenen Jahr. Aber bis dato lässt sich nicht nachvollziehen, dass Fethullah Gülen hinter diesem Putsch steht, sondern es eher eine bunte Fraktion an verschiedensten politischen Akteuren innerhalb des Militärs waren und nicht Fethullah Gülen an sich. Aber Erdogan das natürlich ganz geschickt für sich ausnutzt und so nochmal ein neues Feindbild für sich konstruiert, um nochmal auch weitgehend seine Macht nochmal auszubauen. Und das wird auch 1:1 halt auch auf Deutschland übertragen. Und hier wurden halt Informationen über potenzielle Gülen-Anhänger an die türkische Regierung weitergegeben. Also hier haben einzelne Imame Berichte fertiggestellt, die sie an die türkischen Konsulate hier in Deutschland weitergegeben haben. Und diese wurden dann weiter an die türkische Regierung vermittelt. Und diese Berichte sind dann in einer Untersuchungskommission in der türkischen Regierung aufgetaucht. Und zwar gibt es eine Untersuchungskommission, die eingerichtet wurde, um die Vorgänge in der Putschnacht zu analysieren. Genau, und hier sind anscheinend Listen aufgetaucht mit potenziellen Menschen, die Fethullah Gülen angehören sollen. Nicht nur in der Türkei, sondern halt auch in Europa.
Was bedeutet das eigentlich jetzt für Menschen, die jetzt als Gülen-Anhänger verdächtigt werden, muss, sagen wir mal aus der Sicht der türkischen Regierung, also von Imane verdächtigt worden sind, das sind Gülen-Anhänger, was bedeutet das für diese Menschen?
Also das kommt automatisch dem Ausschluss aus der türkisch-islamischen Community hier in Deutschland gleich. Also dass die Menschen hier ganz klar diskriminiert und marginalisiert werden. Zum Beispiel gab es auch einen Vorfall in einer Schweinfurter Moschee, wo direkt nach der Putschnacht ein Zettel an der Tür befestigt wurde, wo drauf stand, dass Vaterlandsverräter bitte denn nicht in die Moschee eintreten sollen. Und damit war ganz klar, dass hier Gülen-Anhänger bzw. Anhängerinnen gemeint waren. Genau, und auch Cafés, Einrichtungen, Bildungseinrichtungen der Gülen-Bewegung hier in Deutschland attackiert wurden, wie zum Beispiel in Gelsenkirchen, wo die äußeren Fensterscheiben eingeschlagen wurden von einem AKP-Mob, also bestehend aus verschiedensten Organisationen, die halt im Zuge des Putsches hier in Deutschland gewütet haben. Genau, und ja, durch solche Aktionen werden halt diese Menschen ganz klar dechiffriert und halt ganz klar von der türkischen Community auch diskriminiert. Also früher war man eins, konnte man zusammen agieren, da war es kein Problem. Aber seitdem es diesen Twist zwischen Gülen und Erdogan gibt, wird auch eins zu eins hier auf Deutschland übertragen.
Müssen diese Menschen, wenn sie jetzt in die Türkei einreisen, die so geoutet worden sind, müssen die damit Probleme rechnen?
Ganz klar. Also in der Türkei herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Und hier kann man ohne wirkliche Anschuldigungen festgenommen werden. Und es gab zum Beispiel eine Person, die in die Türkei gereist ist. Und diese Person hatte, glaube ich, zwei Bücher von Fethullah Gülen dabei. Und sie wurde aufgrund dessen festgenommen. Und ist, glaube ich, auch tagelang im Untersuchungshaft gewesen. Und das ist ganz klar, also dass es derzeit sehr kritisch ist. Und diese Menschen es auch ganz klar meiden, in die Türkei einzureisen.
Wie reagiert die Regierung eigentlich in Deutschland auf all diese Sachen? Denn die Hizmet-Bewegung von Fethullah Gülen hat ja auch in Deutschland zahlreiche Schulen, Bildungseinrichtungen und so weiter. Was ist die Reaktion der deutschen Regierung?
Also in erster Linie kamen Stimmen auf von deutschen Politikern und Politikern, dass die DITIB sich klar hier positionieren muss, dass es hier ein klares Statement geben muss. Und dieses Statement hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Also die DITIB hat auch ein paar Tage und eine Woche später danach erklärt, ja, es gab diese Bespitzelung. Also sie hat es ganz offen zugegeben und man werde sich darum kümmern. Aber mehr kam da auch nicht. Bezüglich der Hizmet-Bewegung in Deutschland, ich glaube, hier wird nach dem Motto verhandelt, dass man sagt, okay, ich glaube, aktuell ist die Gülen-Bewegung das kleinere Übel. Und deswegen geht man jetzt eher diesen DITIB-Skandal nach, als wie zum Beispiel auch genauere Untersuchungen bezüglich der Hizmet-Bewegung hier in Deutschland nachzugehen. Genau, ich glaube, da hat die Hizmet-Bewegung gerade noch ein bisschen kann sie noch im Schatten der Skandale der DITIB agieren. Aber wie lange die Bundesregierung dem noch mitspielen möchte, das können wir jetzt auch nicht ganz klar benennen.
Was heißt mitspielen möchte?
Also es ist ganz klar, dass die Hizmet-Bewegung auch hier in Europa aktiv ist und vor allem auch in Deutschland, dass sie zahlreiche Bildungsinstitutionen bzw. Schulen hat. Mhm. Und auch hier weil was man auch ganz klar sagen muss, Fethullah Gülen ist kein Tickchen besser als wie Erdogan. Denn er hat Erdogan damals erst zur Macht verholfen. Denn Erdogan, als Erdogan 2002 an die Macht gekommen ist, war es ganz klar, dass er mit seinen neu gegründeten AKP es niemals aus der eigenen Kraft hätte schaffen können, die Regierungsmehrheit zu bilden. Und deswegen musste er eine Koalition eingehen mit der Hizmet-Bewegung unter Fethullah Gülen. Denn dieser hatte schon seit den 60ern, 70ern in der Türkei systematisch massiv solche Bildungseinrichtungen erbaut gehabt. Aber die gingen halt über die nationalen Grenzen hinaus. Und so hat halt die Hizmet-Bewegung weltweit tausende Bildungsinstitutionen auf allen Kontinenten. Und Fethullah Gülen lebt ja selbst in den USA. Die Türkei pocht ja darauf, dass er ausgeliefert werden soll. Aber die USA betont auch immer wieder, dass es keine hinreichenden Hinweise gäbe, dass er denn am Putsch beteiligt gewesen wäre. Und deswegen sieht man es auch nicht ein, ihn auszuliefern. Genau, und deswegen hat, glaube ich, die Hizmet-Bewegung da auch freie Fahrt. Also selbst ihre Ideologie und ihre Organisation, ihre Netzwerke hier in Europa und weltweit auszubauen.
Ja, ich sehe nämlich eigentlich gar keine, also ich sehe keine Bestrebung europäischer Regierung oder der USA, irgendetwas gegen die Hizmet-Bewegung zu unternehmen, sondern das bleibt doch alles so beim Alten jetzt erstmal, oder?
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist die freie Fahrt im Schatten dessen, dass jetzt diese ganzen Skandale aufgetaucht sind, glaube ich, ist die Hizmet-Bewegung nicht die erste Priorität.
Jetzt hat die DITIB ja Besserung versprochen. Angesichts der engen Verbindung, nennen wir es einmal so, zur türkischen Religionsbehörde Diyanet, ist DITIB da strukturell überhaupt zu in der Lage?
Also wenn man sich allein die Satzung anguckt, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, weil, wie gesagt, der Beirat, das wichtigste Organ dieses Vereins, dieser Struktur, aus Vertretern des Diyanets besteht und der Vorsitzende der Präsident der Diyanet ist und im Endeffekt die letzte Entscheidungsmacht ihm obliegt. Zum Beispiel müssen auch Satzungsänderungen von ihm abgesegnet werden. Im Endeffekt liegt es daran, ob AKP unter Erdogan dem zustimmen wird. Also wenn Erdogan dem zustimmen wird, dann kann sich die DITIB von der Diyanet loseisen. Wird aber noch ganz klar unter dem Einfluss Erdogan stehen. Aber es ist ganz klar, dass auch Erdogan dies nicht akzeptieren wird. Also ich sehe hierfür keine Gründe, wieso er das tun sollte. Ganz im Gegenteil, die DITIB ist ja auch die bestmögliche Option, auch ständig für ihn Wahlpropaganda zu machen. Zum Beispiel immer, wenn es hier in Deutschland zu Wahlen kommt, weil seit einigen Jahren dürfen ja auch Deutsch-Türken hier in Deutschland, in Europa wählen, wenn in der Türkei gewählt wird. Und da haben unter anderem auch die DITIB immer wieder Wahlbusse aufgestellt, die diese Menschen zu den Wahllokalen befördern und halt auch immer ganz klar eine Wählerpräferenz aufstellen. Also, dass man sagt so, es ist eigentlich klar, dass ihr die AKP zu wählen habt. Genau, und das ist halt ganz im Sinne der AKP und Erdogan. Also, ich glaube, eine Revolte von unten wird es nicht geben, weil auch die Mehrheit der Basis ganz klar hinter der Regierungsstil von Erdogan steht.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist es da übertrieben zu sagen, dass die DITIB im Grunde genommen ein Auslandszweig des türkischen AKP-Staates ist?
Nein, gar nicht. Also das trifft es ganz gut. Das, in Österreich ist, glaube ich, die ATIB, also österreichische Pendant zu DITIB. Genau, also es trifft es genau.
Gibt es Forderungen von Seiten der kurdischen Studierendenorganisation Jerike? Sie gehören der kurdischen Studierendenorganisation Jerike ja an. Gibt es da Forderungen, die Sie in diesem Bereich haben?
Also ganz klar, dass der deutsche Staat hier auch diese Kooperationsverträge mit der DITIB ganz klar einstellt. Dass es nicht sein darf, dass die AKP ihre Ideologie auch hier an deutschen Schulklassen verbreiten kann. Mithilfe Imame oder Religionslehrern oder Strukturen, die diesen Religionsunterricht mitgestalten dürfen. Das ist, also das lehnen wir ganz strikt ab. Genau, und darüber hinaus es ist, glaube ich, auch so, dass die DITIB regional, kommunal auch Gelder bezieht vom deutschen Staat, dass das auch ganz klar eingestellt wird. Und dass diese ganzen Bespitzelungsaffären und alles auch offen gedeckt werden.
Und wenn ich es in Ihrem Vortrag richtig verstanden habe, legen Sie großen Wert darauf, dass Ihre Kritik sich nicht richtet gegen die freie Religionsausübung, sondern sich dagegen richtet, dass eine bestimmte Ideologie der AKP-Regierung hier, also die DITIB quasi dazu funktionalisiert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also zum Beginn zu unserem Vortrag haben wir auch darauf hingewiesen, dass nicht alle Menschen, die solche Moscheen aufsuchen und besuchen, rechtsextreme türkische Fanatiker sind oder Fanatikerinnen, sondern dass die Mehrheit schon dieser Ideologie entspricht und dementsprechend auch handelt. Aber hier ist es überhaupt nicht möglich zu pauschalisieren. Und dass es hier ganz klar um den politischen Islam geht, also um Islam, der hier instrumentalisiert wird. Und wir ganz klar das differenzieren und nochmal offenlegen wollen, dass hier der eigentliche Islam hier ganz klar im Sinne der AKP instrumentalisiert wird.
Herr Botan, zum Schluss unseres Interviews, da Sie ja Vertreter der kurdischen Studierendenorganisation Jerike sind, wie sieht denn momentan die Situation in den kurdischen Gebieten in der Türkei aus?
Wie gesagt, der Ausnahmezustand, der hält ja immer noch an. Und wie wir das alle bestimmt schon auch medial mitbekommen haben, stehen ja jetzt im April die Wahlen an. Genauer gesagt, am 16. April geht es darum, ob das politische System in der Türkei transformiert werden soll.
Sie meinen das Referendum?
Das Referendum, genau. Ob das politische System in ein Präsidialsystem umgewandelt werden soll und das bisherige aktuelle autoritäre Regime wäre dann bestmöglich damit ausgestattet, in ein totalitäres Regime überzugehen. Und das sieht man halt auch in kurdischen Regionen, also dass tausende kurdische Aktivisten inhaftiert sind, dass führende kurdische Politiker der pro-kurdischen HDP inhaftiert sind, darunter auch die beiden Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ, die seit Wochen, Monaten in türkischen Gefängnissen ausharren müssen. Für Demirtas werden zum Beispiel auch Haftstrafen gefordert, die, ja, wie soll man nennen, also das ist einfach so unreal, einfach, dass zweimal lebenslänglich gefordert wird, 142 Jahre noch zusätzlich. Das zeigt einfach nochmal diese tiefe Ablehnung gegenüber der kurdischen Identität oder beziehungsweise gegenüber allen anderen Identitäten, die nicht in dieses türkische Identitätskonstrukt hineinpassen wollen. Und die Lage, auch die humanitäre Lage in den im Osten der Türkei, in Nordkurdistan, ist halt auch sehr angespannt, weil in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr diese Städte komplett platt gemacht wurden, dass das eigene Militär hier die eigenen Städte mit Panzern und mit eigenen Düsenjets bombardiert hat. Zum Beispiel, als der Militärputsch losging, wollte man am Anfang Transporter, Flugtransporter in den Osten schicken, damit dort das ganze Kriegsmaterial eingesammelt wird und in den Westen verfrachtet wird. Also da sieht man auch, dass zurzeit aktuell der Mainstream-Punkt so in Kurdistan liegt, dass das ganze Kriegsmaterial dort sich befindet, im Kampf gegen die kurdische Freiheitsbewegung. Und wie gesagt, tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen, tausende Menschen befinden sich derzeit noch in Haft. Und da muss man sich auch die Frage stellen, kann es denn überhaupt zum demokratischen Wahlergebnis kommen am 16. April? Also so oder so, Erdogan regiert de facto eigentlich schon seit zwei, drei Jahren alleine. Er ist der eigentliche Herrscher in diesem Lande, der das letzte Sagen hat. Und das möchte er für sich halt in Anführungsstrichen demokratisch legitimieren. Genau, und von seitens Europa gibt es auch hier so gut wie keine kritischen Stimmen. Letztens war ja auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nochmal zu Besuch in der Türkei. Und das hat sie auch bei der zweiten Wahlrunde zu den Parlamentswahlen in der Türkei noch, also schon mal getan, dass sie Erdogan besucht hat und nochmal signalisiert hat, hey, wir Deutschland, wir die Europa stehen hinter der AKP, hinter Erdogan. Wir möchten nur für dieses Land Sicherheit haben. Und daher auch nochmal diese Signalwirkung, dass die Leute sich doch für die AKP entscheiden sollen. Und das gab es jetzt wieder, dass die Bundeskanzlerin da war und kein Wort bezüglich zu der Opposition geredet haben. Genau, und das ist, glaube ich, so ein kleiner Überblick über die aktuelle Lage.
Und Ihre Zweifel, ob unter demokratischen Bedingungen das Referendum stattfinden kann, meinen Sie die Situation natürlich also in den kurdischen Gebieten, meinen Sie die Unterdrückung der Presse in weiten Teilen und die Inhaftierung vieler demokratischer Politiker, Politikerinnen.
Klar, also viele Menschen mussten nach Europa fliehen, weil ihnen Haftstrafen anstehen oder weil sie bedroht werden. Zum Beispiel der Redakteur der Cumhuriyet, Can Dündar, der ja...
Eine kemalistisch orientierte Zeitschrift,
genau,
Zeitung.
Ne? Genau, einer der ältesten Schriften in der Türkei, der ja auch knapp im Mordanschlag entkommen ist und sich jetzt auch derzeit in Deutschland aufhält. Und er ist halt einer von vielen, die gerade sich irgendwo untergetaucht sind. Genau, und auch die Lage im Osten, also... Es ist ja so, dass im türkischen Wahlsystem es so ist, dass man seine Stimme nur dort abgeben darf, wo man auch als wohnhaft eingetragen ist. Und für die Menschen, die derzeit nicht in Cizre, Nusaybin, all diesen zerbombten Städten leben können, ist es auch unmöglich, in diesen Städten ihre Stimme abzugeben. Also hier sieht man auch, dass eigentlich vorab schon alles dafür getan wird, dass eine Mehrheitsentscheidung für das Referendum, also für Erdogan, zustande kommt.
Herr Botan, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.